请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 12. Dezember 2024, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung von Mosaik, in der Uta Rindfleisch Jian-Tie Künstler Chen San-Huo vorstellt. Jian-Tie bedeutet übersetzt Schneiden und Kleben und ist die Kunstform, mit der die filigranen Keramikverzierungen auf taiwanischen Tempeln gestaltet werden. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit unserer ehemaligen RTI-Praktikantin Wang Jieling über ihre Sendereihe zur Literatur, die Grenzen überschreitet. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Festlandkommission nennt Bedingungen für Veranstaltung von bilateralem Städteforum mit Shanghai. Taiwan und Guatemala feiern 90 Jahre offizielle diplomatische Beziehungen. Greenpeace veröffentlicht Bericht zur Zwangsarbeit auf taiwanischen Fischereischiffen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die taiwanische Festlandkommission hat sich damit einverstanden erklärt, dass das Städteforum zwischen Taipei und Shanghai wie vorgesehen am 17. Dezember stattfindet. Am gestrigen Mittwoch sagte die Regierungsbehörde, man sei bereit, guten Willen zu zeigen, wenn die Taipeier Stadtregierung der Meinung sei, das Städteforum müsse stattfinden, um eine bessere Atmosphäre zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße herzustellen. Man würde die Delegation aus Shanghai nach Taiwan kommen lassen, um an dem Städteforum in Taipei teilzunehmen. Allerdings gäbe es eine Bedingung. Man würde die Veranstaltung verschieben, falls sich der Druck der Kommunistischen Partei Chinas auf Taiwan weiter verschlechtere. Vom 9. bis 11. Dezember hatte China nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums die größten Militärübungen seit Jahrzehnten in der Nähe von Taiwan durchgeführt. Der Bürgermeister von Taipei, Jiang Wan-an, hat am heutigen Donnerstag betont, die Regierung von Taipei stehe mit der Festlandkommission in Kontakt. Man hoffe, die Kommission könne genauer erklären, was sie mit der Formulierung Verschlechterung meine. Bürgermeister Jiang gehört der Partei KMT an, welche derzeit die größte Oppositionspartei im taiwanischen Parlament ist. Der DPP-Abgeordnete Hong Jianyi hatte am heutigen Donnerstag vorgeschlagen, man solle die Veranstaltung des bilateralen Städteforums vorübergehend stoppen, um die Souveränität Taiwans zu schützen. Dazu sagte Jiang Wan-an, die Festlandkommission teile die Meinung der Taipeier Stadtregierung und sei mit der Veranstaltung im Grunde einverstanden. Man arbeite gemeinsam auf Frieden zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße hin. Der Abgeordnete der DPP sollte sich dieser Meinung schleunigst anschließen. Die Taipeier Stadtregierung habe die Position, dass Austausch besser sei als kein Austausch und mehr Verständnis besser als mehr Missverständnisse sei. Am gestrigen Mittwoch feierte die taiwanische Botschaft in Guatemala die 90-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die Feier fand im Außenministerium von Guatemala statt. Der guatemalektische Außenminister Carlos Ramiro Martinez, der im Namen des Präsidenten der Republik Guatemala teilnahm, betonte, dass Guatemala seine starke Unterstützung für Taiwan durch konkrete Maßnahmen fortsetzen werde. Die Republik China und Guatemala unterhalten seit 1934 offizielle diplomatische Beziehungen zueinander. 1935 wurde in Guatemala ein taiwanisches Generalkonsulat eingerichtet, welches 1954 zur Auslandsvertretung und im Oktober 1960 dann zur Botschaft heraufgestuft wurde. Martinez betonte, das 2006 in Kraft getretene Handelsabkommen und das Januar 2024 in Kraft getretene Kooperationsabkommen mit Taiwan würden nicht nur den Rahmen der taiwanisch-guatemalektischen Zusammenarbeit bilden, sondern auch die strategische Partnerschaft beider Länder begründen. Er dankte Taiwan für seine Kooperation und Unterstützung im Bereich wie Bildung, Gesundheit und ländliche Entwicklung. Guatemala würde weiterhin an seiner Unterstützung für Taiwan festhalten. Greenpeace hat am 9. Dezember den Bericht Netting Profits, Risking Lives zur Ausbeutung von Mensch und Natur auf hoher See veröffentlicht. Der von Greenpeace Südostasien in Zusammenarbeit mit der Indonesian Migrant Workers Union veröffentlichte Bericht behandelt den Zeitraum von 2019 bis 2024. Dabei werden 10 Fälle von vermuteter Zwangsarbeit und illegaler Fischerei diskutiert, die mit 12 Schiffen unter taiwanischer Flagge in Verbindung stehen. Das Greenpeace-Büro in Taipei hat am heutigen Donnerstag eine Pressekonferenz veranstaltet. Sie riefen die taiwanische Regierung zum Handeln auf und forderten einen Zeitplan für entsprechende Gesetzgebung, um das Problem der Ausbeutung auf See anzugehen. Das taiwanische Landwirtschaftsministerium hatte zuletzt verkündet, man wolle bis 2026 erreichen, dass die taiwanische Offshore-Fischereiindustrie von der US-amerikanischen Liste von Gütern, die von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit produziert werden, gestrichen wird. Nach dem jüngsten Bericht von Greenpeace findet jedoch weiterhin systematische Ausbeutung in der taiwanischen Offshore-Fischereiindustrie statt. 12 taiwanischen Schiffen wird Täuschung und Vorenthaltung von Ausweisen vorgeworfen, beides Indikatoren für Zwangsarbeit laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. 92% der Schiffe wurden Ausnutzen von Vulnerabilität und Schuldknechtschaft vorgeworfen. Fast alle befragten Fischer berichteten davon, dass Gehälter nicht ausgezahlt wurden, über einen Zeitraum von 2 bis 20 Monaten. Greenpeace Südostasien fordert die taiwanische Regierung auf, konkrete Reformen durchzuführen. Dazu gehört die öffentliche Ankündigung eines Zeitplans für die Einhaltung der Konvention über Arbeit in der Fischerei, die Gewährleistung des arbeitsrechtlichen Schutzes ausländischer Fischer, die Forderung nach Transparenz bei der Fischbeschaffung sowie die Bereitstellung von WLAN für die Arbeiter auf Fischereischiffen. Ein Video des taiwanischen YouTubers Ba Jiong hat aufgedeckt, wie die United Front-Abteilung der Kommunistischen Partei Chinas taiwanische Influencer bezahlt. United Front bezeichnet eine chinesische politische Strategie mit vernetzten Gruppen und Individuen, die Interessen der Kommunistischen Partei voranzutreiben. Die Dokumentation hat in Taiwan breite Diskussionen ausgelöst. Am heutigen Donnerstag veranstalteten mehrere taiwanische Kleinparteien eine Pressekonferenz, bei der sie die Effektivität des taiwanischen Anti-Infiltrierungsgesetzes von 2020 sowie die 5 Gesetze zur nationalen Sicherheit in Frage stellten. Sie riefen Regierungs- und Oppositionsparteien im taiwanischen Parlament auf, ein sogenanntes Agentengesetz zu erlassen und Gesetzesänderungen vorzunehmen, um die Lücken im nationalen Sicherheitsnetz zu flicken. Der Vorsitzende der Taiwan-Staatsbildungspartei, Wang Xinhuan, sagte, China habe Taiwan nicht nur über Influencer infiltriert, sondern auch über Religion und Austausch auf der unteren Ebene. Das Anti-Infiltrierungsgesetz würde nur zur Zeit von Wahlen einen Nutzen haben, aber die chinesische United-Front-Taktik gegen Taiwan kenne keinen Urlaub. Er kritisierte ebenfalls die niedrigen Strafen in Spionagefällen, die im Durchschnitt nur 18 Monate betragen würden. Shen Peiling, stellvertretende Generalsekretärin der Obasan-Partei, sagte, ihre Partei wurde selber im vergangenen Dezember von China kontaktiert und zu einer Kooperation eingeladen mit entsprechender Wahlkampfstrategie und Fundraising-Plan. Auch nachdem das Angebot abgelehnt wurde, habe China nicht locker gelassen. He Chenghui, Gründer der Zivilschutzorganisation Kuma Academy, der 2019 bereits einen Entwurf für ein Agentengesetz vorgelegt hatte, sagte, das Kaufen von Influencern sei nur die Spitze des Eisbergs der chinesischen Einflussnahme gegen Taiwan. Weltweit seien bereits Länder auf das Problem der chinesischen Einflussnahme aufmerksam geworden und hätten Agentengesetze erlassen. Taiwan dürfe nun keine Zeit verlieren, Menschenrechte und Meinungsfreiheit durch den Erlass eines solchen Gesetzes zu schützen. Das britische Reisemagazin Wanderlust hat Taiwan zum 2. Mal in Folge zur zweitbeliebtesten Insel der Welt gekürt. Bei den 2024 Reader Travel Awards stimmten rund 170.000 Leser des Magazins für ihre Lieblingsreiseziele. Während Sri Lanka die Goldmedaille gewann, landete Taiwan noch vor Puerto Rico auf dem 2. Platz. Statistiken der taiwanischen Tourismusbehörde zeigen, dass Großbritannien derzeit die größte Quelle europäischer Touristen in Taiwan ist. Von Januar bis Oktober 2024 haben mehr als 287.000 europäische Touristen Taiwan besucht, 20% davon kamen aus Großbritannien. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 143,17 Punkte gestiegen. Das sind 0,63%. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.046,8. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 347,9 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet rund 10,2 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 12. Dezember. Heute erwarten uns entlang der gesamten Länge der Ostküste Regenschauer bei Temperaturen bis zu 19 Grad im Norden und bis zu 25 Grad im Süden. An der Westküste ist es jedoch sonnig bei Temperaturen bis zu 26 Grad. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 13. Dezember. Im Laufe des Tages gibt es inselweit immer weiter Regenschauer, insbesondere im Norden und an der Ostküste. Die Temperaturen verharren weiter zwischen 14 und 26 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 12. Dezember 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit Formosa I.
Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommt man in taiwanische Tempel, ist man meist von der Fülle an Dekorationen geradezu überwältigt, ob es sich um Stein- und Holzschnitzereien oder um Keramikarbeiten handelt. Letztere sind zum Beispiel auf den Tempeldächern zu finden, wo sich Drachenwinden und Phönixe in den Himmel aufzusteigen scheinen. Aber auch Götter und Figuren aus der Geschichte stehen. Diese Figuren auf den Tempeldächern sind gewöhnlich in der sogenannten Zientie-Technik hergestellt, was übersetzt Schneiden und Kleben bedeutet. Dazu wird zunächst die Grundform der Figuren aus Drähten und Gips geformt und die fertigen Figuren werden ebenfalls mit der Hilfe von Gips mit bunten Porzellan- und Glasstücken beklebt. Ursprünglich wurde dafür zerbrochenes Porzellan und Glas eingesetzt, später eigens dafür Glasstücke vorgefertigt. Doch nun ist einer der Meister dieser Kunst, Chen Sanho, wieder zu den Anfängen zurückgekehrt und hat dieses Metier auf ein neues Niveau angehoben. Dafür wurde er unter anderem im Jahr 2021 mit dem Preis für handwerkliche Leistungen ausgezeichnet. Derzeit können seine Werke im Nationalen Geschichtsmuseum in Taipei bewundert werden, eine Ausstellung, die mich persönlich sehr beeindruckt hat. Diese Ausstellung steht unter dem Thema »Es geht nicht nach mir, sondern nach dem Schicksal«. Was ist damit gemeint? Wie eine Porzellanvase oder Flasche zerbricht, wenn man auf sie schlägt, lässt sich nicht mit dem Willen steuern. Deshalb muss man sich von dem inspirieren lassen, was die Bruchstücke bieten. Auch die Musterung auf den Ausgangsmaterialien ist eher zufällig, je nachdem, was dem Künstler als Ausgangsmaterial zur Verfügung steht. Chen Sanho wurde 1949 in Mato bei Tainan geboren. Er war das dritte von sieben Kindern. Sein Vater war ein Tempelmaler und sein ältester Bruder arbeitete im Zientie-Handwerk. Obwohl sein Vater nicht wollte, dass zwei seiner Kinder in derselben Handwerkssparte arbeiten und ihn lieber einem Holzschnitzer in die Lehre gegeben hätte, zeigte er mehr Interesse an der Zientie-Kunst und bewies auch bald, dass er darin Talent besaß. So kam es, dass er seit seinem 17. Lebensjahr in diesem Metier arbeitet. Damals war es üblich, dass man 3 Jahre und 4 Monate in die Lehre ging und danach dann als Meister arbeiten konnte. Doch Chen Sanho sagte einmal, wenn er das so gemacht hätte, dann wäre er heute nicht der, der er jetzt ist. Er arbeitete nach der Lehrzeit also weiter unter seinem Bruder, der ihm aber sagte, dass er selbst üben und seine Erfahrungen machen müsse. Er solle so arbeiten, als wäre die Werkstatt seine eigene. Wer schöne Werke schaffen wolle, der brauche mehr Zeit. Er arbeitete also noch 5 Jahre länger als Lehrling und hat in dieser Zeit viel gelernt. Im Alter von 30 Jahren erhielt er die Gelegenheit, 2 Wandbilder in einem Tempel zu gestalten. Wie es oft bei der Ausgestaltung von Tempeln gemacht wird, erhielten zwei Parteien den Auftrag und ihm wurde gesagt, nur wenn er besser sei als der andere, würde er sein Geld erhalten. Er nahm die Herausforderung an. Die beiden Konkurrenten bei diesem Wettstreit vertraten jeweils unterschiedliche Stilrichtungen. Sein Stil war eher dreidimensional und er legte auch mehr Betonung auf eine lebendige Haltung der Personen, während sein Mitstreiter eher flächig arbeitete. Er hatte seine Werke gerade erst in den Tempel gebracht und auf den Tisch gelegt, da brachte der Tempel schon seine Entlohnung. So gut gefielen die Werke also. Ein Meister aus Hsinchu, der für eine andere Sparte der Tempeldekoration verantwortlich war, war von seinen beiden Wandbildern so begeistert, dass er ihn weitervermittelte. Diese beiden Wandbilder waren also die Grundlage seines Erfolgs. Von da an ging er seinen eigenen Weg. Da seit 1950 buntes Glas zur Verfügung stand, das sich relativ leicht zuschneiden ließ, wurde in der Zientie-Kunst immer häufiger Glas verwendet, das schön und farbenfroh ist. Auch Chen Sanhuo, der von Aufträgen überhäuft wurde, griff zu diesem Material, das sich schneller verarbeiten ließ, das allerdings nicht so haltbar war wie die Porzellanscherben. Deshalb wurden vorgefertigte, festere Glasteile produziert. Das bedeutete, dass die Meister also das Glas nicht mehr zuschneiden mussten, sondern die Teile sofort auf die Figur kleben konnten. So hergestellte Figuren mussten auch nur einmal gebrannt werden und zeichneten sich durch ihre leuchtenden Farben aus. Da nun die Kunst aber auf das Kleben reduziert war, gab es auch Stimmen, die kritisierten, dass das nun keine echte künstlerische Arbeit mehr sei. Auch Chen Sanhuo befriedigte diese Arbeit so nicht mehr. Als sein Bruder noch relativ jung starb, sagte er sich, er wolle etwas zurücklassen. Nur was? Da kam ihm der Zufall in der Person eines Reporters der Apple Daily zu Hilfe, der ihn bat, ihm seine Arbeit vorzuführen. Da die Zeit nicht ausreichte, ein diffizil angelegtes Werk zu schaffen, nahm er sich zwei Vasen vor, die er in einem Tempel gefunden hatte. Diese zerschlug er und schuf daraus eine Bodhidharma-Figur. Er kehrte damit zu den Wurzeln dieser Kunst zurück. Von seinem Bruder hatte er gelernt, dass man dickeres Glas zerschlagen statt schneiden müsse, und so verfuhr er von nun auch mit Porzellanvasen, Flaschen, Tellern oder Tassen. Mit dieser Methode sah er sich in der Lage, künstlerisch sehr frei zu gestalten und sich aus der Tradition zu befreien. Der Unterschied zu den Ursprüngen dieser Kunst liegt darin, dass er zum Teil recht große Bruchstücke gekonnt einsetzt, während früher die Figur eher mit kleinen Scherben beklebt wurden. Wie schafft man aus einer harten Vase ein Werk, das eine Seele zu haben scheint und weich wirkt? Man muss sich, wie gesagt, von den Scherben inspirieren lassen. Wenn Chen Sanhuo ein Stück fehlt, dann macht er sich auf die Suche in seinem Fundus aus Porzellanflaschen, häufig Schnapsflaschen und Ähnliches, die ihm geschenkt wurden, und dabei trifft er dann meist genau auf das, was er im Sinn hat. Gewöhnlich werden diese Figuren nur für die Tempeldekoration geschaffen, doch Chen Sanhuo ist dazu übergegangen, freistehende dreidimensionale Figuren zu kreieren. So kam es, dass im Jahr 2004 das Mado-Kulturzentrum erstmalig eine Ausstellung eines Zientie-Künstlers zeigte, die großes Aufsehen erregte. Anders als die Figuren mit den vorgefertigten Glasteilen sind die Werke von Chen Sanhuo alles Einzelstücke. Bei dreidimensionalen Werken kommt es darauf an, dass das Gewicht, die Körpersprache und das Gleichgewichtsgefühl beachtet werden. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass eine Figur durch die Kleidung, lange Gürtel und so weiter abgestützt wird. Chen Sanhuo fängt bei seiner Klebearbeit immer mit dem Bauch und dem Hintern einer Figur an. Wenn diese stünden, sagt er, sei der Rest gewöhnlich kein Problem mehr. Auch wenn er heute bereits 75 Jahre alt ist, sucht Chen Sanhuo immer noch nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten und hat zum Beispiel die Tiere des chinesischen Tierkreiszeichens aus Austernschalen geschaffen, ein Material, das in Tainan reichlich vorhanden ist, und er versucht sich auch in neuen Themen. So schuf er zum Beispiel nach einem Europabesuch eine Pietà. Trotz seines Erfolgs ist er ein sehr bescheidener Mann und bemüht sich auch, seine Kunst an die Jugend weiterzugeben. Diese Ausstellung ist noch bis zum 9. Februar 2025 zu sehen.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute zu Gast bei mir im Studio Sophia Wang, die heute ihren letzten Tag bei uns als Praktikantin hat. Und wir wollen uns heute über eines ihrer Projekte, das sie bei uns durchgeführt hat, unterhalten. Es geht um Bücher. Doch zunächst einmal, vielleicht erinnern sich noch einige Zuhörer daran, du warst vor einigen Jahren tatsächlich schon mal zu Gast bei uns. Damals hast du gerade deinen Abschluss an der Suzhou-Universität gemacht und zusammen mit zwei Kommilitonen über eure Theateraufführung zum Abschluss eures Studiums gesprochen. Kannst du uns kurz erzählen, was du seither gemacht hast und was dich zu uns gebracht hat?
Ich heiße Wang Jieling. Ich mache zurzeit ein Praktikum bei Radio Taiwan International und produziere eine Radioreihe über verschiedene chinesischsprachige Literaturwerke, die auf Deutsch übersetzt wurden oder zumindest in eine weitere Sprache übersetzt wurden. Der Titel der Sendung heißt Literarische Brücken, Literatur, die Grenzen überschreitet. Im Jahr 2018 war ich schon mal zu Gast in dieser Radiosendung Rund um die Insel bei Ilon Huang. Da war ich im 8. Semester von meinem Bachelorstudium an der Universität Suzhou in Shiling. Im Germanistikstudium haben wir ein Abschlussprojekt gemacht. Wir haben das berühmte Theaterstück von Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sichuan, umgeschrieben und mit chinesischen Übertiteln versehen. In der Sendung haben wir mit zwei Kommilitonen über unsere Theateraufführung gesprochen. Nach dem Abschluss meines Bachelorstudiums habe ich an der National Taiwan Normal Universität weiter studiert und meinen Master absolviert. Im Jahr 2022, im August, bewarb ich mich für eine Stelle am National Palace Museum, wo ich später aufgenommen wurde und als Forschungsassistentin im Rahmen eines Forschungsprojekts zu Kunstbeziehungen zwischen Deutschland und Ostasien gearbeitet habe. Danach bin ich im Jahr 2023, im August, nochmal in Deutschland gewesen, um meine Gastfamilie in Münster zu besuchen. Diese Gastfamilie habe ich im Jahr 2016, vor gut 8 Jahren, während meines Austauschjahres kennengelernt. Das war ein Austauschprogramm an der Universität Suzhou damals. Um Osterbräuche und Sitten kennenzulernen, habe ich im April bei dieser deutschen Familie gewohnt. Wir sind gut miteinander ausgekommen und seitdem besuche ich sie immer wieder. Nachdem ich zurück nach Taiwan gekommen bin, habe ich nach einer Praktikumsstelle gesucht. Ich möchte gern auf Deutsch arbeiten und deutsche Arbeitsatmosphären kennenlernen. Ich finde hier einen idealen Einstieg, bevor ich in Deutschland weiter studiere oder arbeite.
Ja, wie du schon erwähnt hast, im Rahmen deines Praktikums bei uns hast du dich mit einer Vielzahl von Büchern beschäftigt und auch eine Vielzahl von Büchern gelesen, um sie vorzustellen. Wie bzw. warum hast du gerade diese Bücher ausgewählt?
Die Bücher, die ich bei der Sendung Literarische Brücken vorgestellt habe, sind verschiedene taiwanische Literaturwerke, die auf Deutsch oder in anderen Sprachen übersetzt wurden. Wenn die Hörerinnen und Hörer durch die Sendung Interesse an der vorgestellten Literatur haben, können sie eine Übersetzung auf Deutsch oder auf andere Sprache lesen.
Liest du denn normalerweise auch so viel?
Ich lese normalerweise mindestens ein Buch im Monat, aber ein deutschsprachiges Buch, um meine Sprachkenntnisse aufzufrischen. Früher las ich gerne chinesischsprachige klassische Literaturwerke, aber seitdem ich Germanistik studiert habe, lese ich mehr deutsche Literatur. Ich bin gerade wieder auf Michael Ende gekommen, weil im letzten Jahr das 50 Jahre Jubiläum nach der ersten Veröffentlichung seines Buchs Momo, die seltsame Geschichte von der Zeitdiebin und von dem Kind, das dem Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, war. Ich lese gerade wieder seine Bücher wie zum Beispiel Momo, die unendliche Geschichte und Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, Die Geschichte über die Figur Jim Knopf habe ich in einem anderen Roman, das Buch Herzfaden, von dem Autor Thomas Hatcher kennengelernt. Der Roman handelt von der Augsburger Puppenkiste und einer Protagonistin, die im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist. In dem Roman Herzfaden wurde die Figur Jim Knopf als eine Marionette erwähnt. Dadurch habe ich erfahren, dass die Figur Jim Knopf in Deutschland eine beliebte Figur für Kinder ist. Beim Lesen lernt man nicht nur Sprachen, sondern man erfährt auch etwas über Kulturen und sogar Geschichte und gewinnt andere Erkenntnisse, je nachdem, was man liest.
Und die Bücher, die du für deine Buchreihe für unser Programm gelesen hast, sind das alles Bücher taiwanischer Literatur? Und kannst du dir die kurz einmal vorstellen?
Die Literaturwerke, die ich vorgestellt habe, wurden zwischen dem Zeitraum 1968 bis 2020 veröffentlicht. Ich stellte der Reihenfolge nach In der Maske des Clowns, Stories of the Sahara, Treffpunkt Lotussee, Gattemord und Aufzeichnungen eines Krokodils vor, die vor dem Jahr 2000 veröffentlicht wurden. Die sind Klassiker und einige dieser Bücher haben wir als Schülerinnen und Schüler schon im Gymnasium gelesen. Manche der Bücher beschreiben das Alltagsleben der taiwanischen Gesellschaft in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie sind empfehlenswert für Leserinnen und Leser, die mehr über die vergangene taiwanische Gesellschaft erfahren möchten. Besonders bei den Büchern In der Maske des Clowns und Gattemord erleben die Figuren Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Diese Bücher reflektieren das damalige Alltagsleben der Arbeiterschicht oder in der konservativen Dorfgemeinschaft auf realistische Weise. Ein typisches Merkmal in der Erzählung ist, dass die Dialoge zwischen den Figuren zum größten Teil umgangssprachlich gestaltet sind. Das macht die Figuren bei den beiden Werken sehr lebhaft. Treffpunkt Lotussee ist ein klassisches Literaturwerk. Es wurde von Fernsehen und Film mehrmals adaptiert. Das Buch Aufzeichnungen eines Krokodils zählt als einer der bedeutendsten Queer-Literatur in Taiwan. Es enthält eine eindrucksvolle Reflexion queeren Lebens in der damaligen taiwanischen Gesellschaft. Stories of the Sahara ist ein berühmtes Werk von einer Schriftstellerin, die mit ihrem Ehemann in einer Stadt in Westsahara gelebt hat und das zum Thema der Erzählung macht. Damals in den 1970er Jahren war das Buch sehr beliebt.
Sagt Sophia Wang, mit der ich mich über ihr literarisches Projekt während ihres Praktikums bei RTI unterhalten habe. In der kommenden Woche geht es weiter mit Teil 2, wenn Sophia Wang unter anderem die Bücher 6 bis 10 vorstellt, die sie gelesen hat. Wenn Sie neugierig auf die Bücher geworden sind, die Sophia gelesen hat, schalten Sie doch Literarische Brücken, Literatur, die Grenzen überschreitet, ein. Jede Woche Samstag erklärt Sophia zu einem neuen Buch, worum es in dem Buch geht, über die Erzählung und den Autor und was das Buch lesenswert macht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 12. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.